Lektion über die Evangelien. Lass uns zusammen diesen Vers lesen. Es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn sie eines nach dem anderen geschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären. Amen. Johannes 21, 25. Ja, hier sehen wir ein wichtiges Kommentar über die Evangelien. Ne? Johannes, er schreibt, ja, man könnte tausendmal mehr schreiben, als man geschrieben hat. Die Evangelien sind eine Zusammenfassung. Und werden wir gleich sehen, warum gibt es vier Evangelien. Ich will ein Bibelpanorama machen, das heißt, jede Woche ein oder mehrere Bücher des Neuen Testaments studieren. Ja, es sind 27 Bücher, wir haben 13 Wochen, das heißt, im Durchschnitt müssen wir 2 Bücher studieren und dann liegt es dann auf der Hand, dass wir die 4 Evangelien in einer Stunde studieren. Ja, wie können wir das machen? Ja, logischerweise müssen wir uns kurz fassen, ganz klar. Aber die 4 Evangelien, die erzählen das Gleiche, das Leben Jesu. Das heißt, alle haben die Struktur, ja, sein Ursprung, woher ist er gekommen, sein Werk, sein Gericht, sein Tod, seine Auferstehung. Alle Evangelien folgen dieser Struktur, ganz logisch, eine Biografie. Fängt ja vom Anfang und geht bis zum Ende. Und die ganzen Themen, diese Themen, Ursprung Jesu, woher ist er gekommen, dass er Gott ist und so weiter, sein Werk, was hat er getan, gelehrt, welche Lehren hat er gelehrt, die Liebe, Vergebung und so weiter, sein Gewicht, sein Tod, warum ist er gestorben und so, und seine Auferstehung, warum ist die Auferstehung wichtig, etc. Diese 5 Themen haben wir schon alle studiert in dem ersten Jahr. Ne? Jetzt gestreut über die 52 Themen und auch in der Vorbereitung auf die Taufe. Da sind diese verschiedenen Themen jetzt besonders betrachtet. Darum brauchen wir heute nicht eingehen in diesen Themen. Heute geht es um was anderes. Heute geht es darum, dass wir eine Vogelperspektive bekommen von den Evangelien. Dass man so sich fragt zum Beispiel, warum haben wir 4 Evangelien, wenn alle im Grunde das Gleiche erzählen? Ne, eine wichtige Frage. Andere haben sich auch diese Frage gestellt in der Vergangenheit, schon im 2. Jahrhundert nach Christus, haben Leute gesagt, ja, 4 Evangelien, zu viel Papier, unnütz, ne, können wir zusammenfassen, weil die vieles wiederholt wird. Viele Erzählungen werden in 2 oder 3 oder sogar in den 4 Evangelien wiederholt. Warum können wir das nicht alles zusammenfassen und nur jetzt das, was jetzt anders ist, dann ergänzen, so dass man ja vielleicht ein Evangelium mit 35 Kapiteln hätte oder so, wenn wir alles zusammenfassen. Die haben das versucht, aber es hat nicht geklappt. Warum? Weil jedes der 4 Evangelien, wie gesagt, ne, wenn wir jetzt vor so ein Riesenmaterial stehen, wie es hier steht. Die Welt würde die Bücher nicht fassen, wenn wir alles aufschreiben würden, was Jesus getan hat. Wenn du so vor so einem Berg von Material bist, dann musst du schon aussuchen. Das gleiche Fall geschieht bei mir zum Beispiel, wenn ich jetzt hier diese Hefte schreibe. Als ich angefangen habe, diese Hefte zu schreiben, habe ich mir Gedanken gemacht, welche Themen soll ich besprechen? Dann habe ich die Themen aufgelistet. Da gab es tausende Themen, die möglich wären. Die musste ich aussuchen. Ja, wozu dient das Material? Das ist für Leute, die vor kurzem zum Glauben gekommen sind. Das muss ungefähr 1000 Worte lang sein, jede Schulung. Das heißt, ich hatte bestimmte Kriterien. Und um diese Kriterien möglichst zu erfüllen, dann habe ich selektiert die Themen und was ich auch jedes Thema, weil es gibt Themen, die dann auch so lang sind, zusammenfassen und so weiter. Und so ähnlich haben auch die Evangelisten gearbeitet. Die haben gesagt, ja, wir haben hier tonnenweise Material, Geschichten, die Jesus geschrieben hat. Was machen wir dann? Jeder von denen hat eine bestimmte Zielgruppe im Visier. Als er das geschrieben hatte, hat er in seinem Kopf die Menschen vor sich in Gedanken, für den er das geschrieben hat. Und dann hat er gedacht, ja, für diese Person, für diese Gruppe Leute passt diese Geschichte besser als die andere und so weiter. Und darum ergibt sich das auch. Jedes Evangelium hat eine bestimmte Betonung. Jedes Evangelium untermalt die Geschichten in einer ein bisschen anderes Art und Weise, die dann auch, sagen wir so, gleichmäßig über das ganze Evangelium ist. Zum Beispiel Matthäus, Jesus ist der Messias der Juden. Ne? Jesus ist der Messias der Juden. Das heißt, Matthäus, der war ein Apostel, der auch als Levi bekannt ist, und er hat als Zöllner gearbeitet, bevor Jesus nachgefolgt hat. Ja, das war sehr wichtig, dass er Zöllner gewesen war. Warum? Weil Zöllner, ja, die müssen, ihr wisst schon, ne, alles notieren, was die Leute so reingebracht haben in der Stadt, und dann berechnen, wie viel Steuern die Leute dann zahlen mussten. Das heißt, die mussten vieles im Kopf behalten, viele Berechnungen mit dem Kopf machen und so. Und diese Fähigkeit erwies sich nützlich beim Schreiben des Evangeliums, wo er die Predigten Jesu wortgetreu wiedergibt. Musste viel fassen im Kopf, vieles notieren, vieles organisieren im Kopf, und das hat ihm geholfen, das Evangelium zu schreiben. Und er hat im Ziel, im Visier, den Juden zu beweisen, dass Jesus, der im Alten Testament verheißene Messias ist. Das ist wichtig. Die Juden erwarteten den Messias, haben wir letzte Woche studiert, die erwarteten den Messias. Aber vielen glaubten nicht, und jetzt versucht er, das zu beweisen, indem er bestimmte Sachen betont. Zum Beispiel, dass Jesus das Gesetz erfüllt, was Jesus hier in Matthäus 5, 17 sagt. Andreas, würdest du bitte hier diesen Vers lesen?
Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Matthäus 5, 17.
Ja, wo Jesus hier das sagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ja, weil diese Wörter, Gesetz und Propheten, die wurden immer benutzt, auch manchmal die Psalmen, ne? Psalmen, Propheten, Gesetz, um umschreiben, was wir heute das Alte Testament nennen. Damals gab es dieses Wort nicht Altes Testament. Es gab viele, viele lose Bücher zur Zeit Jesu. Gab es nur lose Bücher. Und die Juden, die haben auch einen Kanonisierungsprozess gemacht mit ihren Büchern. Und das geschah ungefähr im Jahrhundert nach Christus. Das heißt, noch 70 Jahre, nachdem Jesus gearbeitet hat. Das heißt, zur Zeit Jesu gab es nicht ein Buch, wo man sagen könnte, das ist die Bibel der Juden. Damals gab es dieses Buch, darum sagen sie Gesetz und die Propheten und so, und damit meint Jesus, was wir heute sagen, Alte Testament. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, um das Alte Testament aufzulösen. Damit wollte Jesus sagen, oder damit wollte Matthäus sagen, schau mal, Jesus, der will das Alte Testament erfüllen. Er ist gekommen, um das zu erfüllen, um den Messias zu sein, der Verheißene.
Ja? Ja, das sieht man auch schon am Anfang, wo er den Familienstammbaum, also die Reihenfolge nennt.
Genau, so ist es. Ne? Noch ein Beispiel. Da gibt es viele, viele Beispiele. Und da sieht man zum Beispiel, dass Matthäus sehr oft dieser Ausdruck benutzt, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Er benutzt sehr oft diesen Ausdruck, weil er den Juden das klar machen will, dass Jesus der verheißene Messias ist. Nächste Seite. Ja, was hat so Matthäus besonders oder interessant im Vergleich mit den anderen Evangelisten? Die fünf Reden Jesu. Diese Rede erscheinen alle auch zusammengefasst in den anderen Evangelien. Heißt nicht, dass diese Reden jetzt in den anderen Evangelien nicht erscheinen. Nur, dass Matthäus einfach, wie gesagt, weil er so ein tolles Gedächtnis hatte, diese Reden dann ausführlicher beschreibt, wie zum Beispiel die Bergpredigt, das sind drei Kapitel. Eine Predigt, drei Kapitel. Ja, das, sowas kommt in keinem Evangelium, keinem anderen Evangelium vor. Isaias, würdest du bitte hier diesen Vers lesen? Matthäus 5,
13. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Matthäus 5, 43 bis 44.
Ne, weiter so ein Beispiel, wie das, diese Beziehung zum Alten Testament von Jesus verarbeitet wird in einer Predigt. Ihr habt gehört, was man gesagt hat zu den Juden, zu den Israeliten und so weiter. Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen und so. Und das heißt, in Bezug zum Alten Testament, wie Jesus das erfüllt und erklärt hat. Die anderen Predigten, ich sage mal so, Reden Jesu. Missionarische Predigt, Kapitel 10, die Predigt der Gleichnisse, Kapitel 13, die Predigt über die Gemeinde, Kapitel 18. Und die Rede über die Endzeit, Kapitel 24. Und außer dieser fünf Reden gibt es noch drei andere Texte, die jetzt sehr interessant sind in Matthäus. Die Versuchung Jesu, die kommt auch in Markus und Lukas vor, aber in Matthäus ist die ja ganz ausführlicher, wie Matthäus das immer so macht. Darum hat er auch 28 Kapitel, viel mehr als die anderen, weil er immer so die ganzen Details erzählt. Und die bekannteste Version vom Vater Unser, weil es gibt auch Vater Unser im anderen Evangelium, nur die ist dann kürzer. Matthäus macht das wieder länger. Und die bekannte Missionsaussendung, die ich auch immer quasi jede Woche benutze, Matthäus 28, 19 bis 20. 18 bis 20. Gut, Zusammenfassung müssen wir nicht lesen, fängt mit der Geburt und endet mit Jesu letzte Woche. Seine Arbeit in Galiläa und seine Arbeit in Perea. Das ist auch wichtig, dieses Detail, seine Arbeit in Galiläa und Perea, werden wir nachher sehen, warum das wichtig ist. Gut, Markus, Evangelium nach Markus könnte man quasi Evangelium nach Petrus nennen, quasi. Werden wir gleich sehen, warum. Wer war Markus? Eigentlich hieß er Johannes Markus, Sohn einer Frau, die hieß Maria, die ein großes Haus in Jerusalem besaß, wo Christen sich trafen. Sein Cousin Barnabas war einer der einflussreichen Prediger. Und er reiste mit Paulus, Er reiste mit Paulus, Barnabas. Aber Johannes Markus, der war vielleicht nicht so fest oder der, wegen irgendeinem Grund hat er die Reise abgebrochen und dann hat sich Paulus mit Barnabas gestritten, weil Barnabas der Cousin von Markus war und so weiter und so weiter. Aber später, ist dann wieder alles richtig geworden. Das heißt, Johannes Markus war einer von denen, die ihm im Gefängnis am meisten half. Ja, das heißt, er hat diese Reise abgebrochen am Anfang. Ja, vielleicht war er noch nicht gewöhnt, so große Reisen zu machen. Es war ihm vielleicht zu viel, etc. Aber später hat er das überwunden und konnte Paulus sehr hilfreich sein. Und auch zum Apostel Petrus hatte Markus eine enge Beziehung. Petrus nennt Markus Sohn. 1. Petrus 5, 13. Wichtige Information. Das heißt, Johannes Markus, der hatte engen Kontakt zu ganz, ganz vielen der ersten Christen. Ganz, ganz viele Aposteln und Leute, die Jesus kannten und so. Und das ist wichtig in seinem Evangelium. Weil obwohl Markus selbst nicht ein Jünger Jesu war, aber er hat alles so von erster Hand von Petrus gehört. Die Zielgruppe waren die Heiden bzw. die Römer. Dies erkennen wir dadurch, dass er das Alte Testament vergleichsweise wenig nennt und jüdische Bräuche erklärt. Das heißt, die Juden, die kennen ihre eigenen Bräuche, denen muss man diese Bräuche nicht erklären. Nur die Römer, die kannten die jüdische Bräuche nicht, für denen musste man das erklären. Ne? Zum Beispiel hier Markus 7, 3 bis 4. Und dass er das Alte Testament vergleichsweise wenig nennt. Das heißt, die Römer, die kannten das Alte Testament nicht und für denen war das jetzt nicht so ausschlaggebend oder nicht so wichtig als Beweis oder so. Ne? Und aramäisch auf griechisch übersetzt, hier ein paar Beispiele, Markus 3, 17 für 5, 41, 7, 11, werden wir gleich lesen. Er benutze auch das römische Zeitmessungssystem, Markus 6, 48, 13, 35. Das heißt, das sind so Details, ne? Wenn man aufmerksam liest. Heutzutage benutzt man auf der ganzen Welt dieses Zeitmessungssystem. Der Tag fängt um 0 Uhr an Mitternacht und geht bis am nächsten Tag, Mitternacht, 24 Uhr. Aber die Juden, die zählten, die berechneten ihren Tag immer ab den Sonnenuntergang. Für die Juden war der Sonnenuntergang 0, Stunde 0. Und die Römer, die benutzen dieses System, wie wir benutzen, Mitternacht ist die Stunde 0. Und das heißt, da sieht man diesen Unterschied. Markus, der benutzt das römische Zeitmessungssystem. Betty, würdest du bitte hier diesen Vers lesen?
Markus 5. Mhm. Und er ergriff die Hand des Kindes und sprach zu ihm, Talita Kumi. Das heißt, übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steht auf. Markus 5.
Ne? Hier wird das klar. Jesus hat dann, ich sage mal, manchmal aramäische Ausdrücke benutzt, ab und zu, wie man auch heute macht, zum Beispiel, wenn wir oft auch englische Wörter benutzen, wenn wir auf Deutsch reden, oder Leute, die jetzt in Südbrasilien leben, die benutzen dann ab und zu auch so einen deutschen Ausdruck zwischen das Portugiesische. Das ist normal, versteht ihr? Und Jesus hat dann auch manchmal solche aramäische Ausdrücke benutzt. Es gibt Leute, die Behauptung, Jesus hätte in Aramäisch gesprochen, was ich nicht glaube. Für mich hat Jesus auf Griechisch gesprochen, aber er hat nur manchmal solche aramäische Ausdrücke benutzt oder hebräische Ausdrücke. Und Markus musste das dann übersetzen, weil die Juden, die kannten diese Sprache, aber die Römer, die kannten nicht diese Sprache. Darum musste er das übersetzen. Nur diese einzelnen Ausdrücke, wie hier Talita Kumi. Ne? Das war so ein... Und das sind alle so Zeichen, die uns klar machen, ja, er hat in seinen Gedanken, die Leute, die vor ihm in Gedanken waren, waren die Römer. Markus ist ein guter Ausgang, wenn man Jesu Leben kennenlernen will. Wenn man jemand empfehlen möchte, welchen Evangelium solltest du lesen, dann empfehlen wir oft das Evangelium nach Johannes. Aber Evangelium nach Markus ist auch interessant, weil er hier besonders ist in diesem Bezug. Er ist kurz und bündig, ist das kürzeste Evangelium, weil er kurz und bündig ist. Das heißt, er gibt sich nicht viele Details hin wie Matthäus, sondern kurz und bündig und fokussiert mehr auf Jesu Taten und die Art, wie er mit dem Volk umging, als auf seine Worte. Was jetzt nicht der Fall ist von Matthäus. Matthäus, ne, ja, notiert die Reden Jesu, die fünf Reden Jesu. Ne, viel, was Jesus gesprochen, gelehrt hat, ne, Matthäus. Und hier Markus, was Jesus getan hat. Ein völlig anderer Fokus. Ne. Warum hat er so geschrieben? Es gab einen Grund dafür. Ja, weil die Römer, die waren einfach so. Die Römer interessierten sich viel mehr für Taten. Die wollen wissen, was hat Jesus getan. Ne? Und die Juden, die waren schon anders. Die Juden haben, was hat Jesus gelehrt? Ne? Das war ihre Sorge. Was hat Jesus gelehrt? Und darum schreibt Matthäus zu den Juden und was Jesus gelehrt hat. Markus zu den Römern, was hat Jesus getan? Die Römer waren ein, in Klammern, Volk der Tat. Ähnlich wie der Apostel Petrus. Ne? Der Apostel Petrus war auch ein Mann der Tat, ein Fischer. Ne? Ihm interessierte mehr, wie viele Fische habe ich gefischt, als viele Theorien über, warum die Fische heute nicht ins Netz kommen oder so. Ne? Der Apostel Petrus war ein Mann der Tat. Das sehen wir in der Art, wie er, ne, sich verhalten hat. Und da Petrus quasi die wichtigste Quelle der Informationen von Markus war, da verstehen wir, wieso jetzt diese Art im Evangelium nach Markus hier geschehen ist. Wolfgang, würdest du bitte hier Markus 1,45 lesen?
Er aber fiel uns die ein, des Pfingsttag zu verkündigen und breitete die Sache überall aus, sodass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt hineingehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und bekam es von Anweilen zu gründen.
Ja, hier sehen wir so ganz bildlich die ganzen Geschehnisse, dass Jesus da gepredigt hat, dies und das gemacht und viele Leute wollen zu ihm kommen und so die ganze Bewegung, quasi wie ein Film, ne? Wie ein Skript von einem Film. Gut, und hier auch auf der nächsten Seite Zusammenfassung, Markus, ganz kurz, wir sehen nur 5 Punkte, ne? Auch so diese 2 Punkte, Dienst in Galiläa und in Perea. Und Jesu letzte Woche und Auferstehung und Himmelfahrt. Gut, nächster Autor, nächstes Buch, Lukas, eine geordnete Erzählung. Lukas schrieb sowohl dieses Evangelium als auch die Apostelgeschichte. Diese Tatsache ist sehr bekannt, ne, dass die Apostelgeschichte auch von Lukas geschrieben wurde. Und deswegen ist er der wichtigste Geschichtsforscher der Urgemeinde. Der wichtigste Geschichtsforscher. Nicht nur der wichtigste Geschichtsforscher, sondern der wichtigste Autor auch im Grunde. Weil wenn man so fragen würde, ja, wer hat das meiste im Neuen Testament geschrieben, würden die meisten sofort antworten, der Apostel Paulus. Aber der Apostel Paulus hat viele Briefe geschrieben, viele kleine Briefe geschrieben. Lukas hat nur 2 Bücher geschrieben, aber die sind sehr fett. 24 Kapitel und Apostelgeschichte 28. Ne? Das sind 52 Kapitel. Das heißt, die Masse von was Lukas geschrieben hat, ist viel größer als von was der Apostel Paulus geschrieben hat. Und darum ist er ja der wichtigste Autor, der am meisten geschrieben hat und auch der wichtigste Geschichtsforscher, weil alles, was er geschrieben hat, hat mit Geschichte zu tun. Das heißt, was hat Jesus getan, was haben die Apostel getan. Trotzdem wird er vergleichsweise wenig im Neuen Testament erwähnt. Ich sage mal logisch teilweise. Wenn wir jetzt ein Geschichtsbuch lesen, dann fragen wir nicht so sehr, wer hat dieses Buch geschrieben. Aber wenn wir jetzt ein philosophisches Buch lesen, dann interessiert uns in jedem Moment, wer hat dieses Buch geschrieben, weil es sind die Meinung dieser Person. Und so auch der Apostel Paulus, er schreibt seine Bücher, seine Briefe mit seiner Meinung ganz stark. Der Apostel Paulus hat dies gesagt, weil alles seine Meinung ist. Und hier der Lukas, der spricht nicht seine Meinung, sondern erzählt nur, was geschehen ist. Unter der 4 Evangelien werden die meisten Erzählungen wiederholt. In Lukas aber gibt es einige, die nur er erzählt. Dies offenbart, dass er als Arzt und Wissenschaftler fleißig geforscht und protokolliert hat. Tatjana, würdest du bitte hier diesen Vers lesen?
Ja, so habe auch ich mich dazu entschlossen, all diese Überlieferungen bis hin zu den älteren Anfängern sorgfältig nachzugehen und sie für sich der Erste Theophilus in der rechten Ordnung und Abfolge niederzuschreiben. Lukas 1, Vers 3.
Ja, hier sehen wir, dass er auch sich die Zeit nimmt, erklären, wie er das gemacht hat. Die anderen, die erklären nicht, Leute, hört zu, ich habe das hier alles penibel gemacht und so. Nein, die anderen erklären das nicht, nur er erklärt das, dass er das jetzt wissenschaftlich gemacht hat, ne? Geforscht hat und so. Ist wichtig, ne? Als Arzt und Wissenschaftler. Er war ein Arzt als sein Beruf Und ja, wie Ärzte halt so sind, müssen immer alles studieren, sich Gedanken machen, wie, warum, woher und so. Und darum hat er ja mehr, ich sag mal so, vielleicht mehr Menschen interviewt, weil er selber auch nicht Zeuge war. Mehr Menschen interviewt, ne? Matthäus, nein, der war selbst dabei. Er musste es einfach nur im Kopf behalten, was er gesehen hat. Lukas, er war nicht dabei, er musste viele Leute fragen, ja, was hat Jesus gemacht, was hat Jesus, was hast du gesehen, was hast du gehört und so. Er musste forschen. Und dann hat er ein paar Sachen rausgefunden, wo jetzt nicht in Matthäus genannt werden. Ne? Wie gesagt, Matthäus hatte diesen Blick, den Juden, und Lukas hatte jetzt einen anderen Blick. Lukas betont oft bestimmte Aspekte vom Dienst Jesu, wie Jesu den gering geschätzten Aufmerksamkeit schenkte Frauen, Kinder und Armen. Andreas, würdest du bitte hier diesen? Ja.
Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Lass die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Lukas 18, 16.
Andreas, würdest du bitte hier den nächsten lesen?
Und es geschah, während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand strahlend weiß. Lukas 9, 29. Ja.
Weil Lukas betont besonders Jesu Gebete. Mehr als 12 Mal berichtet, dass er zum Vater betete. Ja, das ist so diese Betonung von Lukas. Die Art, wie Jesus war. Seine Art, ja. Sein geistliches Leben, seine geistliche Einstellung. Folgende Gleichnisse kommen nur in Lukas vor. Ja, wie gesagt, bestimmte Erzählungen hat Lukas rausgefunden. Irgendwie hat er mit mehr Leuten gesprochen und so, oder hatte als wichtig gehalten. Vielleicht Matthäus kannte sicher diese Geschichten, aber hat gedacht, die ist vielleicht nicht so wichtig zu erzählen. Aber Lukas hat die dann von der Schublade genommen. Der gute Samariter, der reiche Bauer, der verlorene Sohn und die 2 Männer, die im Tempel beteten. Betty, würdest du bitte hier diesen Vers, Lukas 18, 11, lesen?
Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber und Gerechte, Ehebrecher oder auch wie diese Zöllner da. Lukas 18, 11.
Ja, hier sehen wir diese Art, nicht Jesu, aber der Pharisäer, ne? Diese Art, diese stolze Art. Das heißt, das war für Lukas wichtig, die Art und Weise, wie die Menschen sich benommen haben oder wie ihr geistliches Leben geäußert haben. Folgende Wunder kommen nur in Lukas vor: Wiederbelebung vom Sohn der Witwe aus Nain, Heilung der 10 Aussätzigen und die Heilung vom Ohr vom Knecht des hohen Priesters. Gut, Zusammenfassung wieder, ja, Geburt und so weiter. Er lehrt in Galiläa, sein Dienst auf dem Weg nach Jerusalem, Jesu letzte Woche, Auferstehung, letzte Anleitungen und Himmelfahrt. Okay, jetzt Johannes, Evangelium nach Johannes. Der Messias wird vorgestellt. Oder am besten wäre, wenn man sagt, ja, der Sohn Gottes wird vorgestellt. Viele Menschen oder einige Leute zweifeln an Evangelium nach Johannes. Die sagen, ja, aber der Evangelium nach Johannes ist so verschieden von den anderen. Ne? Wer schon die Evangelien gelesen hat, der merkt, oh, die 3 ersten, ne, die erzählen vieles Ähnliches. Man könnte quasi sagen, die haben sich gegenseitig kopiert teilweise. Da gibt's Theorien und so, die Theologen, die machen sich einen Kopf darüber, aber was man schon merkt, da gibt's viele Gemeinsamkeiten. Und der Evangelium nach Johannes, der ist ganz anders. Er erzählt das Leben Jesu und erzählt völlig andere Sachen. Aber warum ist das so? Wichtig ist, dass wir das verstehen. Zuerst, weil er auf den Dienst Jesu in Judäa sich konzentriert. Das heißt, Jesus hat zuerst in Galiläa und dann in Perea und später in Judäa gearbeitet. Und die anderen, die fokussieren mehr, was Jesus in Galiläa und Perea gemacht hat. Und Johannes fokussiert mehr, so was er zuletzt gemacht hat, die letzten Zeiten in Judäa, in der Zeit, wo er schon Richtung Jerusalem ging. Und außerdem hat er einen themenbetonenden Stil. Das heißt, er holt sich ein Thema aus und arbeitet über einen ganzen Kapitel über dieses Thema. Zum Beispiel jetzt Johannes Kapitel 3. Ihr wisst schon, die Neugeburt, ne, wir sollen von Neuen oder vom Geist geboren sein. Und Kapitel 4, die Anbetung in Wahrheit und im Geist und so weiter. Oder jetzt Kapitel 15, Frucht tragen. Er gibt sich längeren Erzählungen hin. Und sein Fokus, sein Hauptthema ist zu beweisen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das heißt, der Fleisch gewordene Gott, der Messias. Ja, aber Matthäus wollte auch beweisen, dass Jesus der Messias ist, aber er hatte im Blick die Juden. Und Johannes, der will zeigen, dass Jesus der Messias ist, aber mehr im Sinne, dass er der Fleisch gewordene Sohn Gottes ist. Das möchte er betonen für die Gemeinden, für die vielen Gemeinden, die jetzt entstehen und die jetzt vor diese Frage stehen. Ja, okay, Jesus ist der Messias, aber der Messias könnte auch eventuell nicht ein fleischgewordener Gott sein, sondern ein gewöhnlicher Mensch. Und dann kommt Johannes und argumentiert in dieser Richtung. Das heißt, die Gruppe, die er vor Augen hat, ist die Gemeinden, sind die Gemeinden. Ne? Er ist einer der öfter zitierten Jünger Jesu mit seinen Brüdern Jakobus und Petrus. Vor ihrer Berufung waren sie Geschäftspartner als Fischer. Sie verließen die Boote, um Jesus nachzufolgen. Er und sein Bruder bekamen den Spitznamen Donnersöhne wegen ihres temperamentvollen Charakters. Und dieser Donnersohn wurde später zum Apostel der Liebe vom Evangelium verändert. Hier können wir uns vorstellen, diese Fischer, wie jetzt Petrus und Jakobus und Johannes, die, wenn sie jetzt die Netze aus dem Wasser zogen, dann konnten sie jetzt nicht mit Fingerspitzen dahin gehen und, ne? Da müssen sie schon hart angreifen und mit voller Kraft ziehen und so. Das ist nicht ein Job für schwache Nerven oder für schwache Muskeln. Ne? Und das spiegelt sich in der Art, wie sie waren. Darum wurden sie jetzt Donnersöhne genannt, ne? Weil die hatten viel, sagen wir so, schwarz-weiß gesehen. Ne? Ist das so oder ist es nicht so? Und wenn es dann nicht so ist, was sollen wir tun und so, gleich, sagen wir so, in die Decke gegangen. Und durch das Evangelium wurde dieser Temperament verändert. Und darum lehrt auch das Evangelium oder lehren die Briefe des Apostel Paulus, zum Beispiel das Frucht des Geistes ist die Liebe und so. Das heißt, wie dieser Heilige Geist auch diesen Apostel verändert hat, der dann auch der Apostel der Liebe wurde. Apostel der Liebe, interessant, weil ja der erste Johannesbrief sehr viel über die Liebe redet. Und auch der Apostel Johannes wird genannt, der Apostel, der von Jesus geliebt war. Das heißt, er war im engsten Kreis Jesu. Er gehörte zu den drei engsten Jünger Jesu, weil Jesu hatte 12 Jünger, aber von denen gab es 3, die noch enger mit ihm waren als die anderen 9. Ne? Und er, als er in dem Abendmahl, im letzten Abendmahl, saß er direkt neben Jesu und konnte seinen Kopf an Jesu Brust lehnen. Ne? Weil damals hat man sich nicht auf Stühle gesetzt, sondern sich hingelegt auf den Boden. Ne? Oder sich hingehe, ich weiß nicht, wie das heißt, diese Geste, diese Art. Ne?
Zu Tisch liegen.
Die haben sich irgendwie gekniet oder so, ich weiß nicht, aber irgendwie so angelehnt, so dass er mit seinem Kopf in der Nähe von der Brust Jesu war. Gut, auf der nächsten Seite Besonderheiten vom Johannesevangelium. Ja, das muss ich sicher erwähnen, weil es ist ganz, ganz besonders, die 7 Ich Bin. Die 7 Ich Bin. Ich bin das Brot des Lebens, das Licht der Welt. Ich bin die Tür. ich bin der gute Hirte, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, ich bin der wahre Weinstock. Wer ist jetzt dran? Du siehst?
Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Johannes 6, 35.
Diese verschiedenen Eigenschaften Jesu werden in der Aussage Jesu zusammengefasst. Ehe Abraham war, bin ich. Dieser Satz, der fasst alles zusammen. Weil dieser kleine Satz, ich bin, wurde von den Juden nicht benutzt, weil das ist eine Übersetzung vom Namen Gottes Yahweh auf Griechisch. Und die Juden betrachteten es als Lästerung. Und durch diese Sätze, weil er immer wieder gesagt hat, ich bin, ich bin, ich bin, dadurch hat er betont, seine Gottheit betont. Und durch diesen Satz, ehe Abraham war, bin ich, wurde es ganz klar, dass er Gott ist. Weil nur ein Gott, nur Gott, ist ewig und könnte vor Abraham existiert haben. Das heißt, wir alle oder auch die Juden, die zur Zeit Jesu lebten, niemand konnte das behaupten, ehe Abraham war, bin ich. Niemand könnte das behaupten, weil alle sind zur Welt gekommen in dieser Zeit oder vor ein paar Jahren und Jesus behauptet, dass er schon existierte vor Abraham. Und das ist wieder so ein Beweis oder so eine Aussage, wo er seine Gottheit erklärt. In Johannes ist Jesus der Sohn Gottes, der Heilige Gottes, der Einzige, der Worte des ewigen Lebens hat, der Weg, die Wahrheit und das Leben, der exklusive Weg zum Vater. Und so wie er sein Evangelium mit Worte der Ewigkeit und Gott hat Jesus anfängt, so führt er die Argumentation durch das ganze Evangelium. Betty, würdest du hier lesen, Johannes 6, 68?
Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Johannes 6, 68.
Ganz klar, die Jünger erkennen, dass nur Jesus das ewige Leben hat. Nur Jesus ist die Quelle des ewigen Lebens und nur Jesus lehrt den Weg zum ewigen Leben. Gut, hier Zusammenfassung ganz kurz. Jesus, das Wort Gottes. Jesus offenbart sich den Juden. Gespräche mit den Aposteln vor der Kreuzigung. Jesu letzte Woche und Auferstehung. Hier merkt man schon Gespräche mit den Aposteln vor der Kreuzigung. Das heißt, fünf Kapitel, die so ganz besonders sind. In den anderen Evangelien redet Jesus nicht so sehr mit den Aposteln. Warum macht er hier in Johannes-Evangelium oder warum erzählt Johannes das? Ja, weil Johannes im Hinterkopf die Gemeinden hat. Die Gemeinden, die ja zur Zeit, wo ja Johannes das geschrieben hat, in verschiedenen Städten jetzt gegründet wurden. Und die brauchten das Wissen, was Jesus den Aposteln gesagt hat, so ganz privat quasi oder als Lehre. Ja, Zusammenfassung der Evangelien. Alles, was wir jetzt heute gesehen haben, bis jetzt kurz und bündig. Matthäus schrieb an den Juden, zeigte Jesus als der seit der Antike versprochene Messias. Markus schreibt an den Römern, zeigte ihn als mächtiger und aktiver Mann. Lukas schrieb an den Heiden und Griechen und zeigte Jesus als der perfekte, unbefleckte, ideale Mann. Johannes schreibt an der Gemeinde, um sie gegen falsche Lehren zu rüsten. Er zeigte Jesus als Gott, der Mensch geworden ist. Ganz zusammengefasst. Und hier können wir auch merken, warum es ja unmöglich ist, die vier Evangelien zusammenzufassen. Zu sagen, ja okay, lass uns alles, so was wiederholt ist, dann nur einmal und so etc. Und dann alles in einen machen. Geht nicht, weil es sind verschiedene Sichtpunkte, wo die verschiedenen Autoren geschrieben haben. Und das geht nicht, das funktioniert nicht. Jeder hat ein Ziel. Total interessant, wenn man das studiert hat, Da kann man das auch jetzt nachvollziehen und sagen, okay, jetzt werde ich mal das Evangelium nach Matthäus lesen und so das beobachten, wie Jesus redet, wie Jesus lehrt, die Bergpredigt, eine ganze Einheit von Lehre, Und ein Beispiel, oder jetzt Johannes, wie Jesus Gott ist, lass uns mal schauen, alle Aussagen, die in diese Richtung zeigen, etc. Das heißt, durch diese Sichtpunkte, das erleichtert uns, wenn wir selber jetzt die Evangelium lesen. Das ist auch das Ziel unseres Bibelpanoramas, nicht zu erzählen, was alle Autoren geschrieben haben, sondern so einen Geschmack zu geben, dass man die auch dann, wenn man sie selber liest, besser versteht oder schon diesen Sichtpunkt hat, zu sehen, warum, wo liegt die Besonderheit. Früher habe ich so gelesen, alle Evangelien, alles gleich, alles dasselbe, warum, so viele Wiederholungen und so. Ne? Aber heute weiß ich ja, jedes Evangelium hat jemand im Kopf. Ne? Matthäus und Lukas fangen an, indem sie den Stammbaum Jesu beschreiben. Damit wollen sie seine Menschlichkeit nachweisen. Johannes andererseits fängt an, indem er die Beteiligung Jesu an der Schöpfung erzählt, um seine Gottheit nachzuweisen. Das ist sehr interessant, ne? Weil wir wissen, ja, Jesus war vollkommener Mensch und vollkommener Gott. Und darum ist wichtig, dass es jetzt diese Evangelien gibt, die einen, die erzählen, die den Stammbaum Jesu, ne? Was uns zeigt, dass Jesus ein Mensch war. Und Johannes geht hin und erklärt, wie Jesus bei der Schöpfung dabei war, dass Jesus das Wort Gottes ist. Durch dieses Wort wurde das Universum geschaffen. Interessant, ne? Wenn wir jetzt nur ein Evangelium hätten, dann würde uns es das fehlen, diese Informationen fehlen. Wenn wir jetzt nur das Evangelium nach Matthäus hätten, dann würde diese Information vom Johannes-Evangelium uns fehlen. Ne? Darum ist wichtig, dass wir die verschiedenen Evangelien haben, weil die verschiedene Aspekte erzählen, die auch total wichtig sind. Weil da, ja, Jesus war anders als weil er Mensch und Gott war. Und diese zwei Eigenschaften sind so schwer zusammenzubringen. Und darum ist wichtig, ja, Matthäus, der arbeitet in dieser Richtung, zu zeigen, Jesus war ein Mensch, der war der Messias und er war ein Mensch. Und Johannes, der haut auf den Punkt, ja, er war der Mensch gewordene, Fleisch gewordene Gott. Und dann, wenn man das nach der Reihe nach liest, oh, der beweist das, der beweist das andere, dann sieht man, ne? Hundertprozentig Mensch, hundertprozentig Gott. Ne? Total wichtig, damit wir Jesus richtig einschätzen. Markus überspringt jede Einleitung und landet direkt beim etwas mehr als drei Jahre langes Werk Jesu. Ne? Wie Markus so hatte, diesen Stil. Kurz, bündig, was hat Jesus getan? Ne? Mein Großvater, der Vater meiner Mutter, der arbeitete ja eine Zeit lang in Nordamerika, in Anfang des letzten Jahrhunderts. Und als er nach Brasilien kam, dann hatte er so ein Motto. Alles, was nicht auf eine DIN A4-Seite passt, taugt nichts. Damit wollte er sagen, kurz und bündig, das ist wichtig. Fass es zusammen. Kompliziert ist nicht, ne? Erzähl hier nicht Geschichten und Geschichten, sondern sag es kurz. Ne? Und ungefähr so waren die Römer. Ne? Wir wollen hier nie die ganze Theorie hinter der Sache wissen. Wir wollen einfach wissen, wie macht man das? Schnell, kurz, so und so, fertig, Ende. Ne? Natürlich gibt es dann Leute, die ganze Theorie wissen wollen. Ne? Aber Markus war so kurz und bündig. Alle Evangelien widmen im Durchschnitt ein Drittel ihres Inhalts dem letzten Ereignisse des Lebens Jesu. Abendmahl, Gericht, Kreuzigung und Auferstehung. Ja, Sachen, die logischerweise ganz, ganz wichtig sind. Abendmahl, Gericht, Kreuzigung und Auferstehung. Logischerweise ganz, ganz wichtig sind. Neben alles, was Jesus gelehrt hat. Er hat gelehrt, wie man lebt als Christ. Aber auch durch seinen Tod und Auferstehung haben wir die Vergebung der Sünden und das ewige Leben. Ne? Darum haben die Evangelisten auch so viel Zeit gewidmet. Dieser Zeit, dieser letzte Woche, ne? Quasi die letzte Woche. Jesus hat mehr als drei Jahre gearbeitet und ein Drittel der Evangelien widmen sich einer Woche der Arbeit Jesu. Interessante Information. Amen.